Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der etwas erkältete Host von diesem Podcast, wo ich mich jeden Freitag mit Freunden, Genossen, Kolleginnen, Autorinnen, Redakteuren etc. pp. Zusammensitze, um über die brennenden politischen Fragen der Woche zu diskutieren. Die brennende politische Frage diese Woche ist ein bisschen weniger aus den Schlagzeilen genommen und schaut ein bisschen mehr auf die Metaebene der Politik. Wir sprechen nochmal über die Linke, aber diesmal weniger die Partei Die Linke genau und eher insgesamt die gesellschaftliche Linke. Sei es in Deutschland, Österreich oder woanders in Europa. Über die letzten 40, 50 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, eint die Linke weltweit oder zumindest in der westlichen Welt vor allem eine Sache, dass wir verlieren. Wir verlieren bei Wahlen, wir verlieren bei großen Protestmobilisierungen, wir verlieren zwar nicht jedes Mal, aber ziemlich oft, wenn wir versuchen, in den letzten Jahrzehnten diese Gesellschaft zu verändern. Und das macht natürlich auch etwas mit einem. Das hat psychologische Auswirkungen, das hat aber auch politische Auswirkungen, inwiefern man überhaupt noch an eine andere Welt glaubt, inwiefern man seine strategischen und politischen Erwartungen vielleicht zurückschraubt, sich zurückzieht auf eine kleine Szene oder ein autonomes Jugendzentrum zum Beispiel. Und es macht auch etwas mit dem Umgang untereinander. Meine Kollegen aus der Jacobin-Redaktion, Astrid Zimmermann, hat einen Text dazu geschrieben in der letzten Ausgabe von Jacobin, Nummer 18, im Namen der Demokratie, mit dem Titel »Wenn das Feuer verglüht«. Wir werden gleich mit ihr darüber sprechen, was sie eigentlich mit diesem Argument meint und was aus ihrer Sicht die letzten Jahrzehnte der Niederlage auch mit der Mentalität und dem psychosozialen Umgang der Linken in Deutschland und anderswo getan hat. Aber bevor wir Astrid willkommen heißen, möchte ich euch oder zumindest alle Zuhörer, die in Berlin sind, darauf hinweisen, dass wir nicht heute, sondern heute in einer Woche, am 6. Dezember in Kreuzberg in Berlin eine Weihnachtsparty veranstalten, wo wir auch unsere kommende Ausgabe präsentieren werden. Da sind alle herzlich eingeladen. Wir werden eine Art Christmas-Quiz veranstalten, moderiert von mir und anderen Kollegen aus der Redaktion. Das wird für mich sicherlich schrecklich peinlich, aber für unsere Gäste vermutlich etwas unterhaltsam. Wir würden uns freuen, viele von euch dabei zu sehen. Wenn ihr schon wisst, dass ihr kommt, bitte geht auf unsere Homepage jacobin.de und sucht den Kachel A Very Merry Christmas oder Very Jacobin Christmas, sowas in die Richtung, und meldet euch schon mal an, damit wir wissen, mit wie vielen Gästen wir zu rechnen haben. Ich freue mich, ich glaube, das wird eine lustige Zeit und auf jeden Fall eine etwas andere Jacobin-Veranstaltung als das, woran ihr sonst gewöhnt seid. Vielen Dank und bis gleich mit Astrid. Hallo Astrid, herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Wir haben dich schon ein paar Mal angekündigt und dann kam immer wieder etwas dazwischen. Aber sehr schön, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Ja, schön, dass ich heute hier in der Folge sein kann.
Lass uns direkt zur Sache kommen. Wir wollen heute über deinen Artikel in der neuesten Jacobin-Ausgabe sprechen. Aber jetzt weniger über den Entstehungsprozess des Artikels oder so, sondern darum, was du da eigentlich besprichst. Und direkt im Teaser schreibst du, die Linke schwankt zwischen manischem Optimismus und lähmender Depression. Wo würdest du uns gerade eher verorten? Bei dem Optimismus oder bei der Lähmung?
Ich glaube, es gibt beides. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von irgendwie verschiedenen Stimmungslagen. Also je nachdem, wo man hinschaut, gibt's. Das war so auch der so ein bisschen der Anstoß für diesen Beitrag, dass ich irgendwie in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs war und das Gefühl hatte, die Stimmungslage ist komplett gegensätzlich. Also es gibt auf der einen Seite so einen fast irgendwie euphorischen Optimismus, ja. Also man ist jetzt in einer Situation, wo es irgendwie nochmal mit neuer Kraft nach vorne geht. Auch ungeachtet der irgendwie sehr marginalen Position, in der die Linke, damit meine ich jetzt die gesamte gesellschaftliche Linke, gerade ist. Und auf der anderen Seite so eine fast irgendwie distanzierte, dass man so aus der Distanz heraus betrachtet, in was für einer schlechten Lage die Linke gerade ist und quasi eher mit Zynismus darauf reagiert. Und genau, also ich glaube, es gibt einfach beides gerade. Ja. Und es schwankt immer so von einem Extrem ins andere. Das ist so mein Gefühl. Ja.
Also durchaus ein bisschen eine manische Einstellung, könnte man sagen.
Könnte man sagen, ja, wenn man so psychologisieren wollte, ja genau, könnte man sagen, ja.
Apropos psychologisieren, genau, dein Text beschäftigt sich viel auch mit linken Diskursen um genau diese, wie du nennst sie, Gefühlsebene. Also das ist bereits in der Linken eine lange Geschichte mit der Auseinandersetzung damit, mit der Gefühlsebene der Bewegung. Wen hast du dabei eigentlich im Kopf gehabt? Kannst du vielleicht einfach ein paar Namen nennen, ein paar Stichpunkte?
Also ich meine, einer, der das ja so geprägt hat oder der so diesen Begriff irgendwie der linken Melancholie geprägt hat, ist ja Walter Benjamin, der vor 100 Jahren eben so eine Diagnose, ungefähr vor 100 Jahren war das, gestellt hat über den linken Melancholiker. Und also eigentlich ist dieser Text ein Verriss von Erich Kästner, darum geht es jetzt uns nicht so sehr, sondern er skizziert aber hier diese spezifische Melancholie und sagt eben, naja, das sind im Grunde Figuren, die sich eigentlich angepasst haben oder zufrieden gegeben haben mit dem Status quo. Und daraus ergibt sich ihre Melancholie. Das ist keine Melancholie aus der Erfahrung des Scheiterns, sondern eigentlich eine Anpassung an den Status quo, an die gegebenen Verhältnisse. Und man betrauert und beklagt, wie schlecht die sind, aber hat sich eigentlich davon verabschiedet, daran mitzuwirken, sie zu verändern und suhlt sich sozusagen darin, wie elend die Welt ist. Und er beschreibt das auch als eine bestimmte Art von, ja, so linker Radikalität, das sagt er dort, ja. Also, dass es eine Radikalität ist, die eben nicht irgendwie sich verortet von links von einer politischen Strömung oder so, sondern links von dem, was politisch überhaupt möglich ist. Und das klingt dann sehr radikal, aber ist im Grunde irgendwie defätistisch. Das ist sozusagen so seine These dazu. Und es gab dann eben im Nachgang auch viele andere Denkerinnen, Denker, die sich auf diese linke Melancholie bei Walter Benjamin bezogen haben. Einer zum Beispiel ist Enzo Traverso, der hat das dann ausgeweitet und gesagt, die Melancholie der Linken nach 89, 90 ist eigentlich eine andere als die der Linken vor dem Zusammenbruch des Realsozialismus, weil seine These ist, dass eigentlich jede Niederlage, die seit der Französischen Revolution erlitten wurde, einzuordnen war in einen größeren 200 Jahre währenden Kampf um Befreiung, um Emanzipation. Und es gab quasi eine gemeinsame, geteilte Erwartung, einen Erwartungshorizont, nämlich den Sozialismus, bei aller Kritik irgendwie auch an dem Stalinismus. Aber dieser Erwartungshorizont, der ist jetzt verschlossen, so beschreibt er das. Und dass die Linke danach im Grunde politisch verwaist ist, so er beschreibt das, so sagt, wir sind Waisenkinder eigentlich. Ich meine, das Interessante ist natürlich auch, dass es jetzt wieder eine Rückbesinnung gibt, genau auf diese politische Tradition. Also ich meine, auch so ein Magazin, wie wir machen, ist ja auch ein Zeichen davon. Aber es gab in der Das kam ja auch erst wieder auf, so nach der Weltfinanzkrise, dass es eigentlich so eine Rückbesinnung gab. Und es gab in der Zeit dazwischen natürlich eine große irgendwie politische Entfremdung. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass quasi dieses Fortschrittsversprechen des Marxismus, das die Linke ja für eine sehr lange Zeit auch angetrieben hat, dass das verloren gegangen ist, dass das zu so einem Gefühl der Zukunftslosigkeit beigetragen hat. Und darüber wiederum gibt es dann auch ganz viele, die dazu geschrieben haben. Irgendwie Mark Fischer natürlich assoziiert man damit, der über diese Annullierung der Zukunft irgendwie geschrieben hat. Aber auch viele andere, die im Grunde eigentlich diese wahrgenommene Alternativlosigkeit des Kapitalismus beschreiben. So. Und das ist ja ein Zustand, der, wo ich auch sagen würde, der hat sich ja eigentlich, der hat überdauert bis in unsere Gegenwart. Also wir haben mit 89, 90 diesen Bruch gehabt, dass es quasi keinen großen ideologischen Wettkampf mehr gibt. Also man schaut auf die Welt und muss einfach anerkennen, es gibt jetzt keinen Herausforderer des Kapitalismus in dem Sinne. Und das heißt, auch wenn der Kapitalismus in einer Legitimationskrise ist, so, es sorgt dann eben dafür, dass es verschiedene Formen des Kapitalismus gibt oder verschiedene Formen von irgendwie Krisenverwaltung, so, von kapitalistischer Krisenverwaltung. Und das führt dann dazu, dass man in so einer paradoxen Situation ist, wo sich irgendwie die politischen Ereignisse überschlagen, ganz viel passiert, auch von historischer Tragweite, und trotzdem ist das Gefühl irgendwie da, aber unsere Bewegung stagniert. Wir können irgendwie nicht in die Zukunft gehen. So. Und genau, also das wären jetzt so Denker.
Aber also diese Zukunftslosigkeit, die Enzo Traverso zum Beispiel diagnostiziert. Ich meine, Traverso ist ganz klar im marxistischen Lager zu verorten. Ich glaube, der hat so einen post-trotzkistischen Hintergrund, bei mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls kommt er so ungefähr aus der Ecke. Und es ist halt auch eine Strömung, die der Geschichte sehr bewusst ist. Ne? Und dann ist man auch diese Alternativlosigkeit und diese Geschichtslosigkeit oder überhaupt dieser Niederlage sehr bewusst. Während ich frage mich oft, also wenn ich mir manche von den Beispielen in deinem Text anschaue, dass oft bei der deutschen gesellschaftlichen Linken, und es erklärt vielleicht auch ein Stück weit diesen manischen Optimismus, den du beschreibst, da herrscht eine völlige Traditionslosigkeit. Also jetzt nicht unbedingt in der Redaktion von Jacobin, und natürlich gibt es noch die Deutsche Kommunistische Partei, viele kleine trotzkistische Gruppen, aber ich denke, durch die Semi-Hegemonie der postautonomen Tradition in den deutschen sozialen Bewegungen gibt es einfach so einen Horizont oft nicht, weshalb auch dieses Schwanken hin und her vielleicht noch umso stärker ist. Also wenn man bedenkt, was für radikale Hoffnungen in Fridays for Future projiziert wurden. Eine durchaus ehrenvolle Mobilisierung, aber eine natürlich, die ganz klar beschränkt war auf das Bürgertum sozusagen. Wenn man aber keine Verankerung in der Geschichte hat, fällt man auch, denke ich, leichter auf solche Hoffnungen ein sozusagen, die dann wiederum in den totalen Pessimismus umschwenken, wenn zum Beispiel diese Menschen in großer Masse dann die Grünen wählen und 3 Jahre später vor diesem Scherbenhaufen stehen, die Partei gerade so ein bisschen ist.
Also da würde ich total zustimmen. Aber ich würde, also für mich hängt das miteinander zusammen. Weil du natürlich sagen könntest, diese große Niederlage, also der Zusammenbruch des Realsozialismus, das hat ja auch dazu geführt, dass man danach sich erstmal entfremdet hat von einer Politik, die ganz offen artikuliert, das ist ein klassenpolitisches Projekt, so, und das sich auch so versteht. Und es gab ja auch eine in Teilen berechtigte Kritik, also irgendwie zu sagen, gut, die organisierte Arbeiterschaft und irgendwie ihre politischen Vertretungen, die haben einen Hang zum Reformismus oder die sind zu opportunistisch oder, also ich will auch gar nicht sagen, dass es irgendwie keine Kritik an diesen Institutionen geben darf, aber das hat dann eben dazu geführt, dass man gesagt hat, diese politische Basis, dieses politische Subjekt, das können wir eigentlich verwerfen. Das haben wir jetzt gesehen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und anstatt sich dann zu fragen, okay, wie können wir aber wieder dahin kommen, diese Verankerung, die du ja, also diese fehlende Klassenverankerung, die du gerade angesprochen hast, die wieder aufzubauen, hat man, das war so mein Eindruck, dann einfach gesagt, okay, dann bauen wir uns eine andere Basis. Dann suchen wir uns ein anderes, ein irgendwie pluraleres Subjekt, und da kann dann auch Klassenpolitik irgendwie eine Rolle darin spielen. Aber das setzt sich eben zusammen aus, ja, unterschiedlichen politischen Fraktionen, und was die Leute irgendwie miteinander verbindet, ist vielleicht eine Überzeugung, die sie teilen. Aber diese grundlegende, also diese Prämisse, es muss die Arbeiterklasse sein, weil sie strategisch gesehen die einzige Kraft ist, die imstande sein könnte, die Kapitalseite zu Zugeständnissen zu bewegen, so, und dass es eben deswegen nicht halt so ein mosaikartiges, irgendwie plurales Subjekt sein kann, das einfach viel störanfälliger ist, weil eben, wie du ja auch gesagt hast, also solche Bewegungen, die verpuffen halt irgendwie auch schnell. Das hat einfach nicht diese, es ist nicht so solide, es hat irgendwie nicht so diese, es ist nicht so ein solides Fundament. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es da irgendwie so eine Rückbesinnung darauf gibt oder dass das einen breiten Konsens dazu gibt, sondern ich nehme das schon so wahr, dass wenn man sagt, nee, also wir haben jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man diese Basis wieder aufbauen muss und diese Verankerung wieder forcieren muss, dass das teilweise auch immer noch als Provokation irgendwie wahrgenommen wird oder dann irgendwie unterstellt wird, okay, man meint damit eigentlich nur weiße Männer, die bei der IG Metall organisiert sind oder so. Also diese Polemisierung dagegen, finde ich halt auch, die hält sich total hartnäckig, und zwar seit Jahren schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet.
Ja, aber ich meine, ich sehe das Ich bin mir da tatsächlich auch nicht ganz sicher, ob ich bei dir hundertprozentig mitgehe. Jetzt insgesamt auf die letzten 30 Jahre blickend, durchaus. Und ich meine, du hattest Mosaiklinke erwähnt, man kann auch Multitude erwähnen. Also auch längst vergessen, aber auch so ein Konzept aus den frühen 2000ern, wie man sich ein neues politisches Subjekt sich vorstellen kann. Also ich persönlich habe sowieso erstmal meine Hoffnung in die Revolution verloren, aber bin nach wie vor grundsätzlich davon überzeugt, dass die grundlegende marxistische Einsicht sozusagen, dass die Arbeiterklasse durch ihre Stellung im Produktionsprozess besondere politische Potenziale mit sich bringt, finde ich nach wie vor total überzeugend. Aber mein Eindruck ist schon, dass, also wenn wir die 2010er Jahre zum Beispiel anschauen, jetzt Deutschland abgenommen, das ist nochmal ein kurioser Sonderfall, gab es eine Reihe von neuen Projekten, unter anderem auch diese Zeitschrift, die in der Zeit entstanden ist, durchaus mit einer Rückbesinnung auf eine Art von Klassenpolitik. Und was ich sehr deprimierend finde sozusagen, warum ich auch manchmal mich ein bisschen gelähmt fühle, ist, dass alle diese Projekte, vielleicht sind nicht alle total gescheitert, aber wenn wir unsere Situation jetzt vergleichen mit vor 10 Jahren, befinden wir uns wieder sehr stark in der Defensive und es sind vor allem rechte Kräfte, die scheinbar Gelände gewinnen sozusagen innerhalb der Arbeiterschaft. Aber deshalb denke ich schon, dass das Problem auch ein bisschen weiter geht, als nur man hat die Arbeiterklasse aus den Augen verloren, sondern die Entfremdung scheint durchaus gegenseitig zu sein.
Ja, also das würde ich auch auf gar keinen Fall bezweifeln, dass das so ist. Aber ich glaube, man muss sich eben auch anschauen, woher diese Entfremdung herrührt. Also wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen, muss man natürlich schon sagen, also das hängt auch so ein bisschen mit diesem Krisenvoluntarismus irgendwie zusammen. Also das ist natürlich irgendwie, ich kann das total verstehen, dass man auf die Welt jetzt schaut und dann sagt, es ist ja ganz offensichtlich, dass es eine starke linke Kraft braucht. So, das sehe ich natürlich auch so, ich teile das auch. Also das,
der, ich glaube, da sind wir alle überzeugt.
Das ist irgendwie klar, natürlich, ja. Aber ich glaube, in der Frage, warum das die Rechten, warum das unsere Gegner eher stärkt als uns, da gibt es sehr unterschiedliche Erklärungen dafür, ja. Und ich finde, wenn du dir jetzt die letzten Jahre in Deutschland zum Beispiel mal anschaust, es geht mir jetzt gar nicht darum, es zu entschuldigen, sondern das erstmal plausibel zu machen. Natürlich kannst du Leute sehr schlecht von deiner eigenen politischen Position überzeugen, wenn du in so einer marginalen Position bist, weil Menschen natürlich die Kalkulation machen werden, wie realistisch ist eigentlich die Chance darauf, dass diese Forderungen auch realisiert werden. So. Und wenn du jetzt immer wieder die Erfahrung machst, also materielle Zugewinne sind auf Regierungsebene quasi nicht durchsetzbar. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Ampel wieder erlebt. Also im Grunde jedes sozialpolitische Prestigeprojekt, das diese Regierung versprochen hat, hat sie selber wieder versenkt. Ja, also wir haben das beim Bürgergeld gesehen, Kindergrundsicherung, faire Mieten und so weiter. Da ist einfach gar nichts passiert. Und wenn du immer wieder der Bevölkerung signalisierst, das Stück vom Kuchen für euch wird nicht größer werden und basta. Das ist nicht umsetzbar, diesen Konflikt können wir nicht austragen, dass Leute dann daraus die Schlussfolgerung ziehen. Die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt, um eine Verbesserung meiner Lebensbedingungen, dass ich noch auf eine Verbesserung meiner Lebensbedingungen hoffen kann, ist, dass dieses kleine Stück vom Kuchen, dass ich mir das mit weniger Leuten teilen muss. Ich kann es dann politisch falsch finden, dass Menschen diese Schlussfolgerung ziehen, aber ich finde, es ist jetzt erstmal plausibel, dass das zu einer Stärkung von rechten Kräften führt, wenn wir halt irgendwie erleben, okay, also der Wirtschaft geht es irgendwie schlecht. Offensichtlich ist Austerität eine Politik, die bei der Bevölkerung nicht beliebt ist. Und dass wir deswegen ein Erstarken der Rechten gerade erleben und eben nicht ein Erstarken der Linken, das finde ich jetzt das erstmal plausibel, auch wenn man das dann beklagen kann, dass das so ist. Und wie man aus dieser Position wiederum herausfindet, darüber gibt's ja, das wird ja nicht das gerade konfliktarm diskutiert, ja. Also ja. Ich meine, wir haben es jetzt kürzlich wieder erlebt. Also wenn dann so jemand wie Isabella Bella Weber ankommt mit einem Vorschlag, okay, was wir brauchen, ist eine Wirtschaftspolitik, die antifaschistisch ist, dann gibt es viel Diskurs darüber, ob das irgendwie die richtige politische Antwort auf unsere derzeitige Lage ist.
Ich da jetzt denke, das ist auch vielleicht auch ein gutes Beispiel, also das Weber-Beispiel, weil es berührt etwas, was ich jetzt argumentativ nicht ganz mit deinem Text verbinden kann, aber wo glaube ich, dass es durchaus eine Überschneidung gibt, nämlich dieser Impuls in der deutschen Debatte viel stärker als zum Beispiel in Frankreich oder sogar in Österreich, würde ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, was für ein großes Land Deutschland ist, also für europäische Verhältnisse natürlich, und was für eine lange und teilweise sehr stolze Geschichte, linke Geschichte Deutschland hat, wie ideenarm die Strategiedebatten in diesem Land sind und wie sehr immer wieder, seitdem ich hier lebe zumindest, auf Hoffnungsschimmer auf das Ausland projiziert werden. Also ich kann mich erinnern, als ich nach Deutschland gekommen bin, das war in der jungen Linkspartei, als sie noch frisch war, da gab es ohne Scheiß super große Begeisterung für Barack Obama und für die Kandidatur von Barack Obama. Und ich galt dann unter meinen Genossen immer als der, als der Sektierer, der sozusagen nur pure, reinen Sozialismus will und nicht versteht, was für eine Dynamik Obama entfacht, dass ich natürlich mit meiner Kritik richtig lag und alle meine deutschen Genossen falsch, sei geschenkt. Aber ich fand's bezeichnend, weil natürlich aus der Ferne wenn man will, wohlwollend Obama vielleicht so interpretieren könnte. Aber es war vor allem eine Projektionsfläche. Community Organizing, dieses Telefonanruf-Wahlkampf, den er macht, das ist alles total spannend. Und da gab es natürlich auch Elemente, die interessant waren und sind und wovon der deutschen Linken viel profitieren könnte und wo tatsächlich die Partei auch versucht, gerade in diese Richtung zu gehen, was ich auch begrüße. Aber dennoch finde ich oft zu sehr beschränkt auf die technische Ebene. Und ich würde sagen, nach Obama bei Obama war dann die Entfremdung und Enttäuschung ging dann ziemlich schnell, Gott sei Dank. Aber wir haben das durch die gesamten 2010er erlebt, während quasi die institutionelle Linke in Deutschland, sei es die Partei oder auch die postautonome Linke drumherum und die vielen sozialen Bewegungen in Anführungszeichen, die denke ich oft auch, also was du am Anfang angesprochen hast mit Walter Benjamin über dieses Resignieren oder die Nichtveränderbarkeit der Welt hinnehmen und dann trotzdem mit einer gewissen radikalen Gepose dazustehen. Da glaube ich, da könnte man vieles da auspacken. Aber die Projizierungen auf Jeremy Corbyn, die dann für viele entzaubert wurden, als eine Position zu Palästina klar geworden ist, weil für viele deutsche Linke wollen sie sich nicht mit der Realität im Ausland auseinandersetzen, sondern irgendeine Hoffnung von außen, die alle unsere Probleme lösen wird, statt die harte und zum Teil auch bittere Arbeit zu machen, die eigenen Fehler ein bisschen näher anzuschauen und ein bisschen tiefer zu bohren, zu fragen, was machen wir eigentlich falsch und wieso sind wir eigentlich so abgekoppelt von den meisten Menschen, die wir eigentlich erreichen wollen.
Ja. Also würde ich so auf jeden Fall unterschreiben, dass das so ist. Ich meine, ich finde, also zum einen, das Interessante ist ja auch gerade, dass wir also diese Projektion nach außen im Grunde eigentlich auch durch alle politischen Lager hinweg gerade auch sehen können. Also ja, ich stimme dir zu, das gibt's bei der Linken. Ich meine, zum Punkt irgendwie so Community Organizing und so, ich finde es auch ganz witzig, dass es so eine zirkuläre, das ist ja fast so zirkulär irgendwie. Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich mal mit einem amerikanischen Linken geführt habe und dem dann irgendwie erzählt habe, ja, die machen halt, also das ist jetzt hier irgendwie dieses Konzept Organizing, das war irgendwie vor ein paar Jahren, dass das halt jetzt gerade so groß geworden ist und er dann irgendwie gelacht hat und gesagt hat, naja, also als er Workshops dazu gegeben hat, war eigentlich seine Inspiration quasi die Parteiarbeit von so europäischen Traditionen, so Arbeiterparteien. Ja. Jahrhunderts irgendwie so. Also im Grunde irgendwie ist es eigentlich eine Tradition. Also es geht irgendwie immer so hin und her. Also es ist irgendwie, man könnte natürlich halt auch einfach sagen, man knüpft an das an, die eigene Geschichte an, anstatt halt irgendwie zu sagen, okay, hier ist irgendwie so ein heißes neues Ding aus den USA. Aber genau, also was ich meinte mit, dass wir das eigentlich in allen politischen Lagern sehen können, ist, dass wir natürlich auch, also ich meine, die ganze deutsche Rechte im Grunde kopiert gerade auch eine Rhetorik, die eigentlich die Rhetorik einer amerikanischen Rechten in Teilen ist. Irgendwie. Ja. Wenn das so in dem Bereich Schwangerschaftsrecht auf Schwangerschaftsabbruch sehen oder in der irgendwie Gegnerschaft den Rechten von Transmenschen zum Beispiel. Also das ist wirklich wie fast 1:1 gecopy-pastet. Oder wenn man sich mal anguckt, okay, was für ein Wahlkampf oder was für eine Außenkommunikation macht eine Partei wie die Grünen gerade. Also da hat man auch das Gefühl, die haben sich sehr genau angeschaut, irgendwie was für ein Wahlkampf Kamala Harris gemacht hat, welche popkulturellen Referenzen da irgendwie herangezogen wurden. Und dann hat man das 1:1 hier irgendwie auch so übernommen. Also ich glaube, so ein bisschen diese Fantasielosigkeit, da finde ich irgendwie, muss man fairerweise zugeben, die gibt es jetzt politisch im Grunde so durch die Bank weg. Also da würde ich jetzt sagen, das ist nicht nur eine Pathologie der Linken vielleicht irgendwie so, dass man nach außen irgendwie so schaut.
Ich meine, es ist natürlich auch eine Folge des US-amerikanischen Kulturimperialismus sozusagen. Also die USA nimmt einfach einen sehr großen Platz in der europäischen Vorstellungskraft ein. Ich finde aber, also gehe ich auf jeden Fall mit, dass es auch bei den Rechten so der Fall ist, glaube ich auch. Trotzdem kann ich mich nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwelche deutsche rechte Influencer Wahlkampf für Trump gemacht hätten, während Leute wie Luise Neubauer zum Beispiel das sehr öffentlich und prominent machen. Ich glaube schon, dass im linksliberalen Spektrum nochmal diese Fokussierung besonders stark ist. Und das, denke ich, hat vielleicht auch etwas zu tun mit, vielleicht auch anders als die Rechten, weil sie einfach Geschichte anders interpretieren und wahrnehmen, durchaus die nicht nur die Niederlage von 89, sondern auch die Niederlage von 33 sozusagen, also der deutsche Faschismus und der totale Bruch, also Zivilisationsbruch und auch Bruch mit einer linken Kultur und einer linken Lebenswelt, also einer sozialistischen Lebenswelt, die mal in diesem Land sehr stark ausgeprägt war, auf die man sich nicht mehr so richtig zurückbesinnen kann, weil das quasi generationell mehr oder weniger vergessen wurde. 68er und K-Gruppen haben versucht, das ein bisschen wieder zu beleben, aber auf eine Art, die nur so semi-organisch war, vielleicht mit Ausnahme der DKP. Und deshalb hat man anders als zum Beispiel in Nachbarländern wie Frankreich, man hat einfach nicht mehr diese historischen Verbindungen und auch nicht, das Glauben ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber das Glauben daran, dass die eigenen Mitmenschen in diesem Land zu einer anderen Politik fähig sind oder davon sie überzeugend sind. Ja. Und da würde mich fragen, ob du meinst, diese Beschäftigung mit der Gefühlsebene, wie du die nennst, also mit der psychosozialen Komponenten politischer Aktivität auf der Linken, wenn wir jetzt auf die kommende Zeit schauen, wir haben eine sehr schwierige Wahl vor uns, es ist gut möglich, dass die Linke oder linke Parteien insgesamt einen sehr schweren Stand haben werden im kommenden Bundestag. Oder auch gesellschaftlich. Die interventionistische Linke befindet sich mehr oder weniger in der Auflösung. Die großen Klimabewegungs- oder Bewegungen und Demos der letzten Jahre sind auch auf dem Rückzug. Wir sind allgemein insgesamt in der Defensive. Kann so eine psychologische Ebene oder die Beschäftigung damit auch konkret uns helfen, eine andere politische Strategie zu informieren? Oder ist es eher einfach eine sehr interessante Selbstreflexion?
Also ich denke schon, dass das miteinander zusammenhängt, weil ich glaube, also aus dieser Position heraus, ne, also man hat jetzt verloren und es quasi steht mit dem Rücken zur Wand, dass in dieser Lage ich das total nachvollziehen kann, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel sich eine neue Bewegung formiert und es einen großen Hype irgendwie darum gibt, dass jetzt Leute hier neu mobilisiert sind, da gehen irgendwie viele auf die Straße, dass man dann das Gefühl hat, okay, das ist jetzt vielleicht diese eine Bewegung, die die Linke heilen kann. Und das ist der Shortcut für uns nach vorne. Und das ist was in meiner Wahrnehmung zumindest immer wieder passiert ist, auch in den letzten Jahren. Also man kann dann irgendwie eine neue Bewegung beobachten und da wird ganz, ganz, ganz viel Hoffnung hineingelegt in diese neue Mobilisierung. Und ich kann das aus sozusagen emotional total verstehen, weil man sich natürlich in so einer Situation an alles klammert, was irgendwie da ist. Aber man die Frage stellen müsste, okay, aber strategisch gesehen, wenn wir jetzt im Grunde einfach nur das, was uns in den letzten Jahren schon nicht nach vorne gebracht hat, mit noch mehr Leuten, mit noch mehr Werf, mit noch mehr Leidenschaft einfach nochmal versuchen, dann müssen wir, also dann laufen wir sozusagen ins offene Messer und produzieren eine Desillusionierung wahrscheinlich, die am Ende uns noch weiter zurückwirft, weil wenn Leute erstmal diese Erfahrung gemacht haben, also da ist ganz viel Hoffnung und dann kommt die große Desillusionierung, weil man die Ziele eben nicht erreicht hat, Menschen aus dieser Resignation wieder herauszuholen. Das ist meiner Meinung nach viel schwieriger, als Leute überhaupt neu zu mobilisieren oder politisch zu begeistern, und selbst das ist schon schwer. Und deswegen denke ich schon, dass diese Auseinandersetzung irgendwie damit, wie ist eigentlich die Stimmungslage in unserer Bewegung gerade und wie können wir irgendwie produktiv damit umgehen, dass das jetzt nicht unbedingt so eine selbstzentrierte Nabelschau irgendwie sein muss. Ich würde jetzt nicht dazu appellieren, dass irgendwie die Linke sich noch mehr mit sich selber beschäftigen soll, so auf gar keinen Fall. Aber dass wir eine Auseinandersetzung brauchen irgendwie darüber, wie gehen wir mit Niederlagen um, wie gehen wir mit dem Scheitern um, das finde ich total, total zentral. Also um irgendwie nicht von einer politischen Verlorenheit in die nächste zu stolpern, weil du hast es ja vorhin irgendwie auch schon angesprochen. Also wenn man jetzt sagt, okay, nee, man macht eigentlich so diesen langen, harten Weg irgendwie von erstmal wieder politische Basis aufbauen, das ist einfach was, da brauchst du einen langen, langen, langen Atem und das ist auch nicht in ein, zwei Jahren erledigt und da kannst du halt, da hilft dir irgendwie dann auch kein, weiß ich nicht, PR-Spektakel oder so, das irgendwie öffentlichkeitswirksam ist. Also ich finde, man hat sich halt dadurch, dass man irgendwie in so einer schwachen Position ist, an so oberflächlichen kleinen Erfolgen irgendwie so abgearbeitet. Und dann ist quasi das, was in der Tiefe, in der Fläche erodiert ist, das ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten vielleicht. Also ich würde schon sagen, dass das zentral ist, ja.
Du sprichst in deinem Text Richtung Ende auch von, was du Krisenvolontarismus nennst. Das hast du vorhin auch erwähnt. Und beschreibst, wie die Linke, die Gesellschaft Linke heutzutage, weil sie eben keine Bindung zu einem organischen gesellschaftlichen Subjekt habe, sich sowas wie einen Sozialismus ohne Arbeiter vorstellen. Da würde ich mich interessieren, kannst du nochmal ein bisschen genauer sagen, was du damit meinst? Also Krisenvolontarismus, was und wie hängt es dann mit diesem intellektuellen Konstrukt zusammen, den du als Sozialismus ohne Arbeiter bezeichnest?
Ja, also was ich damit meine, ist, dass, also einerseits muss man auf jeden Fall festhalten, es gibt einen Bezug jetzt auf Klassenpolitik, das wird artikuliert irgendwie, und es gibt auch einen Bezug irgendwie auf sozialistische Politik, aber mein Gefühl ist so ein bisschen, dass so eine Entkopplung stattgefunden hat von dem einen und dem anderen. Und das hat auch mit dem zu tun, wir haben da vorhin irgendwie auch schon darüber gesprochen, dass also nachdem man festgestellt, also nachdem irgendwie zu Genüge belegt wurde, okay, also die Verankerung in der Klasse ist verloren gegangen, wir überlegen aber jetzt eben nicht, wie fangen wir jetzt an mit der Kernerarbeit, das jetzt wieder aufzubauen, sondern wir wünschen uns ein anderes politisches Subjekt. Und dass selbst wenn wir jetzt irgendwie über Klassenpolitik sprechen und man dann auf einmal aber mal konkreter wird und sagt, okay, aber wen meinen wir denn eigentlich damit und welche politischen Schlussfolgerungen ziehen wir da raus und welche strategischen Hebel, an welche strategischen Hebel müsste man eigentlich dann ran, dass da immer noch, finde ich, dieser Vorwurf sich verhärtet, dass man damit eigentlich nur Facharbeiter meint, die irgendwie weiße deutsche Männer sind sozusagen. Und das finde ich einigermaßen bizarr eigentlich, dass sich das immer noch hält, weil also natürlich niemand würde bezweifeln oder würde in Frage stellen, dass sich die Arbeiterklasse verändert hat. Also so, warum sollte man das ich kenne auch ehrlicherweise niemanden, der sagt, nein, die Arbeiterklasse heute sieht genauso aus wie vor 100 Jahren und deswegen können wir einfach genau dieselbe Strategie. Das sagt wirklich niemand. Natürlich ist es kein statisches Gebilde, wenn wir sagen, es geht hier um die Menschen, die irgendwie von ihren Löhnen abhängig sind und ihre Löhne beziehen sie über Arbeitsplätze, die vom kapitalistischen System geschaffen wurden und es verändert sich die ganze Zeit. Natürlich verändert sich die Klasse dann auch, klar. Aber nur weil die sich verändert, heißt es ja nicht, dass es sie nicht gibt. So. Und was ich finde, was immer wieder passiert, ist, dass es einen sehr abstrakten und aber auch sehr selektiven Bezug gibt zur Klasse. Also, dass man sagt, es gibt bestimmte Segmente, wo wir irgendwie die empirischen Erhebungen dazu haben, dass dort die Empfänglichkeit für linke Forderungen hoch ist oder höher ist als in anderen. Und die ist dann zum Beispiel bei bestimmten Segmenten in der Dienstleistungsbranche höher als in der Schwerindustrie zum Beispiel. Und daraus wird dann die Schlussfolgerung gezogen, dann mit den einen ein Bündnis einzugehen sozusagen und mit den anderen aber nicht, weil die sind quasi irgendwie schon gecatcht irgendwie bei so reaktionärer Politik, die können wir eigentlich für unser Projekt überhaupt nicht gewinnen. Und ich finde das eine eigenartige Argumentation, weil man dann ja im Grunde genau diese Segmentierung der Klasse einfach nochmal forciert, die ja ohnehin irgendwie schon da ist, anstatt zu sagen, unser Ansatz ist ja genau das Gegenteil zu machen, nämlich das gemeinsame Klasseninteresse über diese Unterschiede hinweg zu betonen. Und ich würde immer noch die These vertreten, dass das da ist. So. Und dass uns das überhaupt nichts bringt, irgendwie zu sagen, ja, weil wir jetzt die Einsicht haben, Sexismus, Rassismus, das sind auch irgendwie Unterdrückungsmechanismen, die für uns eine Rolle spielen. Deswegen können wir irgendwie keine Klassenpolitik mehr machen. Zumal das sowieso miteinander zusammenhängt. Also wenn man jetzt irgendwie einen ehrlichen Blick richtet auf zum Beispiel den deutschen Arbeitsmarkt, dann finde ich, ist es sehr schwer zu negieren, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ja, also je weiter du runtergehst in den Lohngruppen, desto weiblicher, desto migrantischer wird die Klasse. Also warum, was soll man da noch miteinander verbinden? Es ist ja ohnehin schon miteinander verbunden und ich finde dieser selektive Bezug auf Teile der Klasse, das finde ich ist immer noch irgendwie sehr, sehr stark. Und das meine ich mit, das ist im Grunde dann ein Sozialismus ohne Arbeiterklasse, weil man quasi damit suggeriert, man könnte sozialistische Politik machen, aber mit einem anderen Subjekt. Und das meine ich mit dieser Entkopplung. Und man muss sich ja natürlich auch irgendwie bewusst machen, also wenn wir jetzt nochmal diesen historischen Bezug aufmachen wollen, wir wissen, es gab in der Geschichte einfach es gab keine andere Bewegung, die jemals imstande war, die Kapitalseite zu Zugeständnissen zu bewegen. Es gab keine Bewegung, die das besser geschafft hat als die Arbeiterbewegung. So, das wissen wir. Und was wir aber jetzt heute irgendwie machen, ist, wir suchen uns Teile der Klasse aus und irgendwie wollen das verbinden mit anderen irgendwie sozialen Kämpfen, obwohl wir vielleicht anerkennen müssen, die sind noch viel weiter entfernt davon, in eine Lage zu kommen, überhaupt diese Zugeständnisse zu erkämpfen, weil sie überhaupt nicht die Breite und die Macht aufbauen können, die notwendig wäre, um das zu tun. Und das finde ich so, ja, das ist irgendwie paradox. Also,
ich denke, das ist auch ein starkes Schlusswort sozusagen. Ich denke, also wir brauchen dann, um aus dieser Spirale herauszukommen, die du beschreibst, vielleicht auch ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Geduld und auch vielleicht nicht Respekt vor unseren Vorfahren, aber vielleicht doch durchaus ein bisschen mehr Bewusstsein für das, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Unter anderem, dass man meistens verliert, aber ab und zu gewinnt man auch und es gilt, für die Momente zu leben.
Ich habe deinen letzten Satz nicht verstanden. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, man verliert meistens, aber ab und zu gewinnt man auch und es gilt eigentlich, für diese Momente zu leben und weiterzukämpfen.
Ja, ja. Unterschreiben.
Gut, vielen Dank, Astrid, für das spannende Gespräch. Der Artikel heißt nochmal, wenn das Feuer verglüht und ist zu finden in der aktuellen Jacobin-Ausgabe Nummer 18 im Namen der Demokratie. Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank an meinen Gast Astrid Zimmermann und auch an euch, liebe Zuhörer, für die andauernde Loyalität und Unterstützung. Wenn du Jacobin Weekly heute zum ersten Mal gehört hast, bitte vergiss nicht, ihn oder uns zu abonnieren. Gib uns auch eine positive Bewertung auf YouTube oder Spotify oder auf welchen Plattformen auch immer. Und wir sind natürlich auch immer dankbar dafür, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt unter Freunden, Kollegen oder gerne auch auf Social Media Plattformen wie Twitter, der, glaube ich, mittlerweile anders heißt. Es ist auch bald Weihnachten, beziehungsweise das Jahresende naht. Und das ist natürlich auch immer eine Jahreszeit, wo man darüber nachdenkt, was ist einem wichtig, was hat einem im letzten Jahr gefallen, was will man im nächsten Jahr anders machen und natürlich auch, was werde ich meinen vielen lieben Freunden und Verwandten schenken. Das passt gut zu meinem Angebot sozusagen, weil Jacobin ja natürlich nicht alleine trägt, sondern wir leben davon, dass tausende Menschen uns abonnieren und damit auch eine finanzielle Basis gewährleisten, auch für die Produktion von allen kostenlosen Produkten wie dieser Podcast hier und allen Beiträgen, die wir online veröffentlichen. Deshalb möchte ich nochmal dir sehr persönlich ans Herz legen, wenn du uns nicht sowieso schon abonnierst, überleg nicht, ob du zum Weihnachten dir zum Beispiel ein Jahresabo schenkst oder auch deinen Nächsten und Geliebten ein Abo schenkst. Für diejenigen von euch, die unsere Superfans sozusagen sind, könnt ihr uns auch kräftiger unterstützen mit einer monatlichen Spende unter jacobin.de/spenden. Wir wissen aber, dass in der heutigen Zeit bei vielen das Geld eher knapp ist und sind deshalb für jegliche Unterstützung dankbar, sei es ein Print-Abo, ein Digital-Abo oder auch nur ein paar warme Wörter in Social Media. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.